Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge hier von Charles und mir bei den politischen Anomalien. Also muss ich selber nochmal gucken, wir sind jetzt in der 8. Sendung, in der 5. Episode. Wir haben schon drüber gesprochen, über Liechtenstein, wir haben gesprochen über Washington DC, die City of London, wir haben gesprochen über Tschetschenien und den Kaukasus. Und heute haben wir wieder ein ganz besonderes Thema am Start, wo auch nicht so viel drüber gesprochen wird jetzt in alternativen Medien, was aber ein sehr faszinierendes Thema ist. Es ist auch eine politische Anomalie, obwohl wir hier heute überhaupt nicht von Staaten und so sprechen, sondern wir werden heute uns in zwei Folgen wahrscheinlich mit dem Thema Zigeuner beschäftigen. Zigeuner, Sinti und Roma, fahrendes Volk. Die Kulte, die vielleicht dahinter stehen, Sarah Kali, über auf all diese Dinge und noch viel, viel mehr werden wir zu sprechen kommen. Und ich freue mich, dass er wieder am Start ist. Unser guter Charles. Herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder zusammen am Start sind, Charles.
Ja, hallo Frank. Hallo liebe Freunde, hallo liebe Zuschauer. Du hast es ja schon super anmoderiert, unser heutiges Thema. Es ist eine politische Anomalie, die sogar innerhalb unserer Reihe der politischen Anomalien eine gewisse Sonderstellung hat. Weil, wie du es schon gesagt hast, es geht diesmal gar nicht um Staaten, es geht nicht um die große Politik, es geht nicht um das Spiel der Macht. Und doch geht es um ein politisches Phänomen, was aktuell ist und was aber auch schon seit vielen Jahrhunderten ich will nicht sagen, vielleicht nicht entscheidende Rolle für die europäische Geschichte spielt, aber doch so immer mitgespielt hat in der europäischen Geschichte und der Geschichte der europäischen Völker und Kulturen. Und wir haben uns viele Gedanken gemacht bei diesem Thema, wie wir die Sendung nennen werden. Und wir haben uns dann am Ende doch für den Begriff Zigeuner entschieden, und das möchte ich erstmal ein bisschen erklären, weil dieser Begriff in unserer Zeit ja auch manchmal negativ konnotiert ist oder gegebenenfalls auch als Schimpfwort verstanden werden kann oder missverstanden werden kann. Und wir haben ihn aber gewählt, weil dieser politisch korrekte Ausdruck, der jetzt so von Staatsseiten eingeführt wurde in Deutschland, Sinti und Roma oder auf Ebene der EU nur Roma, den fanden wir einfach für das Phänomen, was wir heute besprechen wollen, nicht umfangreich genug. Er ist eigentlich eine Verkürzung, und er wird der Kultur und den Völkern der Zigeuner nicht gerecht, unserer Meinung nach, weil er einfach zu viel weglässt und unterschlägt und sich darum bemüht, so eine politische Correctness herzustellen, die wir aber heute gar nicht brauchen, weil wir hier über nichts sprechen werden, was in irgendeiner Form diskreditierend wäre, sondern wir schauen auf dieses Phänomen und auf die Menschen ich würde sagen, Augen der Freundschaft, so wie wir das immer tun, mit einem Blick der Faszination und mit dem Versuch zu verstehen, was sich hinter vielen Phänomenen verbirgt, die sonst für uns gar nicht verständlich sind, und sie auch verstehbar und erfahrbar und erlebbar dadurch zu machen.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Der Begriff Zigeuner ist in meinem Klang überhaupt nicht negativ. Es gibt natürlich, und das werden wir bestimmt auch heute berühren, in Europa auch Antiziganismus, also Menschen, die in der Geschichte, Menschen, die gegen Zigeuner eingestellt waren, klar gibt's das. Aber der Begriff Zigeuner ist, oder dass der jetzt so verpönt ist, ist aus meiner Sicht eher so eine Art Folie jetzt aus moderner politischer Korrektheit, so ein etwas hysterischer Zeitgeist. Ich sehe den keineswegs in irgendeiner Form diskreditieren. Ich habe mal eine Argumentation gehört, warum das falsch sein soll, und da wurde das wurde gesagt, ja, Zigeuner, das ist etymologisch, hat das sowas zu tun mit Ziehgauner. Also Gauner, die umherziehen. Und da, ich meine, ey, wenn ich sowas höre, weißt du, das ist völlig falsch. Also ich meine, der Begriff Zigeuner, der ist etymologisch richtig spannend, und den gibt es in so vielen Sprachen. Es ist dieses Sieg, Sigan, Siga, das Gitan, es gibt so viele Namen in so vielen Sprachen. Du hast bestimmt auch noch ein paar Beispiele. Also der Begriff hat nichts zu tun mit einem deutschen Begriff Ziehgauner für umherstreifende Gruppen. Na, das stimmt na. Einfach nicht, sondern der Begriff beschreibt halt eine Kultur. Und natürlich gab es Leute, die haben Ressentiments gegen diese Kultur gehabt, aber wir nicht. Und dann benutzen wir einfach den Begriff. Es ist tatsächlich auch wirklich merkwürdig, wenn du heutzutage die Medien anschaust. Es war vor ein paar Wochen erst so ein großer Hype, weil in irgendeiner Talkshow im Fernsehen haben sie über Zigeunergeschnitzel gesprochen und dann gab es einen großen Shitstorm. Aber ich meine, weißt du, wo das überall auftaucht? Ich meine, hier zum Beispiel, ich bin ein Raucher, weißt du, kann ich mal sowas zeigen hier? Das sind Slim-Filter. Das ist eine französische Marke. Das kommt aus Frankreich. Und das ist Zigzag. Und da ist auch ein Zigeuner drauf. Das ist nicht diskriminierend. Es gibt in Frankreich die Gitan-Zigaretten. Ja. Also es gibt so viele Beispiele dafür, so, dass, wenn wir den Begriff Zigeuner benutzen, dann benutzen wir den mit Respekt vor einer Kultur, die uns fasziniert, weil uns Kulturen faszinieren. Und in dem Sinne ist es keineswegs abwertend. Und ich weiß auch, weil ich habe auch mit Zigeunern schon zu tun gehabt und die mir das auch bestätigen, genauso wie du es auch sagst. Also kommt immer darauf an, in welcher Betonung, in welcher Absicht sagt man etwas. Ja.
Ich sehe es auch so, dass dieser politisch korrekte, EU-geprägte Begriff der Roma und Sinti letztlich so ein Wortspiel ist und ein Versuch ist, diese Kultur und diese Volksgruppe in ein Korsett der Normierung zu pressen. Und das ist ja genau das, wo sich die Zigeunerkultur schon seit so vielen Jahrhunderten eigentlich entzieht, der europäischen Norm zu entsprechen und sich irgendwie dingfest zu machen, verhaften zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes sesshaft zu machen. Es ist ja gerade das, was auch den Reiz und die Schönheit dieser Kultur auszeichnet, dass sie sich nicht in diese gängigen Normmuster pressen lässt. Und insofern verweigern wir uns heute diesem Begriff der EU-Bürokratie und sprechen ja in dem Sinne freundschaftlich heute von Zigeunern und der Zigeunerkultur.
Genau so ist es. Super, dass du das, wie du das hier zeigst, weil genau das ist es. Es wird plötzlich eine Schublade gemacht und da eine Registrierung. Und wir sprechen aber von einer politischen Anomalie. Wir sprechen hier von Menschen, die eben keinen Staat haben, die kein Land haben in diesem Sinne und die dann eben genau sich diese Art von Registrierung, geboren, am Name, Vorname und so weiter, die sich dem entziehen. Und in der Tat, ich habe ja auch, hier ziehe ich noch ein Buch zur Rate, das ist die British Encyclopedia. Noch aus den 60er Jahren. Und das ist eigentlich immer interessant, weil wenn du dann nicht ganz so in dem Zeitgeist bist, der heute das bestimmt, deswegen sind alte Lexika mal cool. Und das ist das Erste, was hier bei Gypsy steht, ist one of a nomadic people without nationality. Das ist auch schon wichtig, keine Nationalität. Ja, weil Nationalität ist schon wieder geknüpft auch an Staat. Aber wir reden hier von Volk. Gypsies are known by many names, none of which reveals their country of origin. Und das reicht eigentlich schon in dem Zusammenhang hier, dass es gleich am Anfang steht. Es geht um viele. Also es gibt viele Namen dafür. So. Und das hat auch oft zu tun mit der Sippe, mit der man zu tun hat. Oder es gibt Stämme. Und in der Tat finde ich, dass Sinti und Roma ist ein künstlich geschaffener Begriff, der letzten Endes Schubladen aufmacht, in die man die dann irgendwie registrieren kann. Und der Begriff Sinti ist ja auch, ich weiß nicht, manche sagen auch Gelehrte, dass der aus dem 19. Jahrhundert kommt und eigentlich ein Begriff war, also genau sowas, so eine Schublade, die man aufgemacht hat, aber nichts, was sich jetzt die Menschen selbst so genannt haben. Ja. Und ich glaube, in diesem Sinne haben wir das, glaube ich, gut rübergebracht, warum wir auf den jetzt modernen, politisch korrekten Begriff verzichten, sondern als Oldschooler, wie wir sind, den Begriff Zigeuner nehmen, der keineswegs irgendwie eine Schande ist, sondern eher was für mich, kann ich das auf jeden Fall sagen, schon als Kind faszinierend war, weißt du, Zigeuner, Zigeunerjunge, dieses schöne Lied von Alexandra. Ich war mal als Kind auf einem Zigeunermarkt und ich fand das total faszinierend, so wow, das hat mir innerlich was berührt. Und in diesem Sinne, glaube ich, haben wir das jetzt geklärt.
Oder? In diesem Sinne behandeln wir dieses Thema heute und können ja auch gleich einmal einsteigen. Und wir steigen mal ein in das Thema mit dieser Karte, mit dieser Darstellung, weil um überhaupt zu verstehen, wer die Zigeuner überhaupt sind, als Volksgruppe, als Kultur, muss man erstmal das hier verstanden haben. Und hier sieht man rechts, so ein bisschen über meinem Kopf, da wo ich jetzt eingeblendet bin, das Herkunftsgebiet der Zigeuner. Und das ist so dieses Grenzland zwischen den heutigen Staaten Indien und Pakistan. Das ist auch so die Region Rajasthan. Und man vermutet, dass die Zigeuner dort ihren Ursprung genommen haben. Und dort gibt es auch in dieser Region noch heute indische Stämme, die eine ganz ähnliche nomadische Lebensweise haben. Da kommen wir aber später in der Sendung noch drauf zu sprechen. Das heißt, es gibt dort eigentlich noch heute, wenn man so will, Kulturen, ja, die man vielleicht als Schwesterkultur der Zigeuner in Europa betrachten könnte. Und es ist dann nicht ganz sicher, wie die Zigeuner dann nach Europa gelangten. Man weiß aber anhand sprachlicher Untersuchungen, dass sie vermutlich so einen Weg über Persien genommen haben und durch Armenien, nicht aber durch arabische Länder, also nicht durch Nordafrika. Das weiß man daher, weil in der Sprache der Zigeuner im Romanes finden sich viele oder manche Lehnswörter aus dem Persischen oder Armenischen, aber keine aus dem Arabischen. Das heißt, durch diesen Raum sind sie wahrscheinlich nicht gewandert. Und sie sind dann über das Byzantinische Reich irgendwann nach Südosteuropa gelangt. Und von dort aus haben sie sich, wie man das auch hier auf dieser Karte mit diesen Darstellungen sehen kann, wirklich über ganz Europa verbreitet. Und es gibt kein europäisches Land, das mir bekannt ist, das nicht seit Jahrhunderten Zigeuner beheimatet. Und das möchte ich einfach praktisch unserer ganzen Untersuchung einmal voranstellen. Das muss man immer im Hinterkopf haben, um heute verstehen zu können, worüber wir sprechen.
Interessant ist ja auch, du hast es schon erwähnt, aber das ist so ein wichtiger Punkt und wir werden es vielleicht öfter erwähnen. Ja. Zigeunerkultur ist ohne Schrift. Es ist eine mündliche Kultur und wo die genau herkommen, also das mit Indien, Rajasthan, das ist am wahrscheinlichsten. Aber das weiß man eben nicht genau, weil es gibt von den Zigeunern selbst keine Aufzeichnung. Es gibt ihre eigenen Legenden, da gibt es auch verschiedene Legenden. Ich hab sogar irgendwann mal von der Geschichte gehört, in der sich darauf bezogen wurde, aber so genau weiß ich es nicht. Also es ist jetzt Second, Third-Hand-Wissen, aber so eine Geschichte gehört, wo es so eine Legende gibt, dass als Abraham in Chaldäa war, und da sind wir wirklich dann, zeitlich hier, 1600 vor Christus oder sowas, Abraham in Chaldäa war, dass dem seine Frau auch schon sozusagen als so eine Tradition dort gegründet hat und auch die sozusagen Chaldäa verlassen hat. Und das eine Narrativ ist dann eben, Abraham ist aus Chaldäa gegangen und ist dann der Stammvater der Juden geworden und die Frau ist irgendwie, hat auch ihre Leute halt mitgenommen und hat dann einen frühen Gypsy-Clan gegründet. Der Name Gypsy ist ja auch interessant, der geht ja zurück auf Ägypter, weil auch ganz lange ja gedacht wurde, dass die Zigeuner aus Ägypten kommen. Und auch da gibt es eben so Legenden, aber tatsächlich am wahrscheinlichsten ist Indien. Da spricht auch vieles, einfach ganz vieles dafür, Sprache, gewisse genetische Geschichten, einfach auch das Äußere also und Kultur. Und da kommen wir auch im größeren Detail noch rein. Ne? Aber ja, noch ganz kurz, was ich sagen wollte eben, Zigeunerkultur ist halt unschriftlich, aber warum da oben diese Jahreszahlen auftauchen, das ist interessant, weil ja in der Zeit in Europa das ja registriert wurde, wie auf einmal eben da diese Leute gekommen sind. Und da gibt es eben dann tatsächlich jede Menge historische Quellen, die dann genau auf Jahreszahl gehen. Da weiß man, hey, vor dem Jahr, an dem Jahr sind auf einmal welche gekommen. Und oft wurden sie willkommen geheißen. Da gab es auch verschiedene Narrative, woher kommen die? Ja, wir sind Christen, wir sind irgendwie geflohen vor den Osmanen oder was auch immer. Und in manchen Gegenden wurden sie auch aufgenommen. Es gab Schutzbriefe. In manchen Gegenden gab es auch Ärger, aber das ist eben ziemlich genau dokumentiert, wann die wo in Europa aufgetaucht sind, wie man es hier an der Karte sieht.
Ja, und du hast es ja schon angesprochen, es gibt auch diese Legenden, die Zigeuner in Zusammenhang mit Ägypten bringen. Und wir werden heute noch in der Sendung darauf oder vielleicht auch in der nächsten Episode mal sehen, wie weit wir kommen, darauf näher eingehen, was es damit zusammen also auf sich hat. Und dann noch gibt es eine Verbindung zu den Kelten nach Irland. Und deshalb müssen wir sagen, so die Hauptquelle der Zigeuner und ihrer Kultur liegt wohl in Nordindien, in dieser Rajasthan-Region. Aber es gibt Bezüge und Verbindungen, die etwas verdeckter sind im Hintergrund, nach Ägypten und zu den Kelten. Und ja, und da, liebe Leute, da merkt man doch schon wieder, jetzt wird es richtig spannend. Jetzt sind wir doch hier mal wieder einem Thema, einem Geheimnis, einem Mysterium auf der Spur. Ja, dass es wirklich lohnt, es zu ergründen. Und hier sehen wir auf dieser Darstellung, das ist eine deutsche Darstellung aus dem 15. Jahrhundert. Und das ist so die erste bekannte Darstellung in einem Buch von Zigeunern, die jetzt eine deutsche Stadt besuchen. Und sie haben so Kopfbedeckung, die in dieser Epoche fremdländisch sind, bezogen auf Deutschland. Also sie werden so ein bisschen orientalisch dargestellt. Aber interessanterweise ist ja das Detail, sie haben sehr helle Haut und sehr helle Haare. Und da weiß man nicht, das ist so ein bisschen komisch, weil in den Schriftquellen werden sie halt als eher dunkelhäutig und dunkelhaarig beschrieben. Und da weiß man nicht, ob derjenige, der dieses Bild gemalt hat, ja, vielleicht selber noch nie Zigeuner gesehen hat und sie sich dann irgendwie einfach vorgestellt hat und in seiner Vorstellung waren die dann sehr helle Menschen. Aber es ist auch interessant, man sieht hier alle Figuren, wenn ich das richtig erkenne, haben Locken. Und ja, es gibt auch so Beschreibungen aus dieser Zeit, die finde ich auch interessant. Da werden die Zigeuner nämlich als ärmlich gekleidet beschrieben, also sie eher ärmliche Kleider trugen, aber gleichzeitig viel Gold und Silber besaßen, was ja irgendwie auch ein Widerspruch ist, was mich aber auch sofort so an Indien erinnert. Also indische Frauen, die, ja, ja, so mit diesen ganzen Goldarmreifen und Ohrringen und irgendwie hat das diese Assoziation bei mir geweckt.
Das ist tatsächlich eine große Tradition im Orient. Ja. Bei den Beduinenfrauen ist es auch so, die tragen auch ihren Wohlstand am besten eben in Edelmetallen mit sich. Das ist aber auch genau deswegen, ja, wenn du halt unterwegs bist, dann hast du kein Bankkonto und du hast auch dein Wohlstand nicht ins Land gesteckt, in dein Haus oder sowas, sondern ey, was du den Wohlstand trägst du mit dir. Und dann ist natürlich am besten den konzentriert in Edelmetall oder Edelsteine, die man dann am besten sogar noch in die Klamotten einwebt. Und da gibt es auch ganz viel Mode. Ich meine, das ist nicht nur im Orient, das kannst du letztens in europäischen Trachten kannst du sowas auch finden, ja? Bis ins 19. Jahrhundert hinein, weißt du, in Bayern auch, wo man dann irgendwie edle Silbermünzen so mit einarbeitet, irgendwie ins Dirndl und sowas. Zum einen eben, dass du deinen Wohlstand ganz nah bei dir hast und zum anderen ist es natürlich auch so, das ist halt schon immer vielleicht auch die Lebensversicherung der Frau gewesen. In Zeiten, wo du als Frau, wo es keinen Sozialstaat gab, sondern wo du halt abhängig warst von der Familie, in die du einheiratest, von deinem Mann. Und sollte da irgendwas passieren, sollte dem was passieren oder sollte sich das irgendwie echt komplett entzweien, dann, dass du da nicht völlig mittellos als Frau da stehst, ist das sozusagen auch dein Notgroschen im wahrsten Sinne des Wortes, den du in deine Klamotten eingewebt hast. Also das ist jetzt keine rein spezifisch indische oder Zigeunertradition, sondern das ist wirklich weit verbreitet gewesen früher.
Ja, und wir schauen jetzt mal weiter. Das ist jetzt so eine andere Darstellung. Ich glaube, das ist jetzt 17. Jahrhundert. Das soll auch eine Zigeunerfamilie darstellen. Ja, ist nicht so aussagekräftig. In der Epoche sind so Darstellungen sowieso für unseren ästhetischen Geschmack so ein bisschen komisch. Aber es ist halt interessant, sie tauchen als Figuren auf, als Figuren, die auch lohnenswert sind, in Büchern erwähnt zu werden, gezeichnet zu werden.
Ist aber ganz kurz, das Interessante war ja hier auch, dass dann der einen Apfel hatte, der Junge. Weil ja, der Apfel ist ja auch ein Symbol, was natürlich gewisse okkulte Bedeutung hat, aber eben auch bei den Zigeunern eine besondere Symbolik hat. Ich habe mal gelesen, dass das Wort schon Apfel bis zurück geht auf das ägyptische Ab. Und das heißt so viel wie, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber sowas wie Herz oder Seele. Und der Apfel ist ein Symbol des Herzens. Ja, also das ist tatsächlich eine, auch bei den Zigeunern eine wichtige Symbolik. Das geht bis hin zu diesem, was man aus diesen Festmalen kennt, wenn ein Schwein, so ein gegrilltes Schwein, weißt du, wenn da ein Apfel drin ist, auch da gibt es eine Symbolik dazu. Jetzt weiß ich auch, wo ich das gelesen habe, und zwar in diesem Buch, jetzt kann ich mal kurz reinhalten. Ich könnte auch noch die Stelle raussuchen, aber das ist ich jetzt eh nochmal ran. Das hier. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe es schon öfters empfohlen, das geheime Wissen der Frauen. unglaublich starkes Buch. Das ist ein Lexikon und da ist auch ein großer Eintrag über Zigeuner. Übrigens auch da bei dem Eintrag Zigeuner, da fällt das Wort Sinti und Roma nicht ein einziges Mal. Das steht da gar nicht. Du schaust in der Z wie Zigeuner nach und dann steht eine ganze Menge drin und sehr interessante Informationen. Und eben auch über die okkulte Bedeutung von dem Apfel auch bei Zigeunern.
Naja, sehr interessant.
Schon mal erwähnt mit dem Apfel.
Ja, und jetzt, dieses Bild ist auch interessant. Das zeigt Anton LaGraaf. Und dieser Anton LaGraaf war halt Zigeuner und der war so um das Jahr 1730 war der Leutnant in Hessen, in Kurmainz. Also hat Karriere gemacht beim Militär. Und das wollte ich einfach nur mal so zeigen, dass es solche Figuren auch gab, auch in dieser Zeit. Es war nicht so, dass die Zigeuner zwangsläufig immer in dieser Außenseiterposition der Gesellschaft standen. Sie hatten natürlich durch ihre zu dieser Zeit auch noch nomadische Lebensweise, ist natürlich schwieriger, in vielen Berufen Fuß zu fassen oder gar nicht die Möglichkeit. Aber interessanterweise, es war ja eine Zeit, bevor es die Wehrpflicht gab. Und Militär und Polizei waren dann durchaus Institutionen, wo ja immer Männer gesucht wurden. Und das bot dann auch Zigeunern die Gelegenheit, dort einzutreten und Karrieren zu machen. Und während es in dieser Epoche auf der einen Seite häufig auch sehr harte Gesetzgebungen von Staatsseite gab, die jetzt beispielsweise also die Zigeuner dann aus gewissen Ortschaften verbannt hat oder sie harten Strafen ihnen auferlegt wurden, gab es auf der anderen Seite auch von Staatsseite dieses Interesse, sie teilweise als Söldner anzuheuern in den Armeen. Und dieses Phänomen gab es im 17. und 18. Jahrhundert. Und das ist im Kontext dieser Geschichte, dieser politischen Anomalie auch durchaus erwähnenswert.
Da gab es ja auch mal, leider fällt mir jetzt der Name spontan nicht mehr ein, aber da gab es doch auch mal diesen deutschen Boxweltmeister, der Zigeuner war. Und das ist schon ganz lange her, das war in den 20er, 30ern oder sowas. Und da war der ein internationales Idol, ein Boxweltmeister, der stärkste der Welt. Und ich glaube, es war dann tatsächlich, das muss dann gewesen sein, als dann die Nazi-Zeit begann, da war das dann verpönt, dass der als deutscher Weltmeister gilt. Und ich glaube, der ist dann sogar auch in Konzentrationslager gekommen und oder auf jeden Fall im Gefängnis oder sowas und ist dort auch gestorben. Ja. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber ja, man konnte oder man kann auch als sich irgendwie einbringen sozusagen in diese bürgerliche Gesellschaft, wenn man Zigeuner ist. Heutzutage sowieso, kriegst du deinen Pass oder kriegst halt irgendeine staatliche Identität. Bekanntes Beispiel heutzutage wäre vielleicht der Musiker Django Reinhardt, großartiger Gitarrist, so ist auch deutscher Zigeuner. Ich schätze, so wird er sich selber aussehen, oder? Also, ja, bis beides.
Ja, und dann hier auf dieser Abbildung, ja, einfach mal ein bisschen, ja, so Zigeunerwagen, das ist jetzt Südosteuropa. Sowas würde man jetzt ja in Deutschland gar nicht mehr sehen, aber dort sieht man so etwas noch. Wobei jetzt auch diese Wagen relativ ärmlich aussehen. Wir werden später noch Beispiele sehen, dass so Zigeunerwagen teilweise richtig teuer, edel waren und ganz kunstvoll geschnitzt. Also wirklich, wirklich Luxushäuser auf Rädern, überhaupt nicht in keinster Weise irgendwie primitiv. Aber man darf nicht vergessen, die Zigeuner in Südosteuropa, die ja überwiegend zu dieser Gruppe der Roma gehören, die haben auch eine ganz besondere Geschichte, gerade in Rumänien. Denn Rumänien hatte ursprünglich im Mittelalter oder in der Frühneuzeit seine Tore für die Zigeuner geöffnet und sie willkommen geheißen und hat sie dann aber versklavt. Es gab tatsächlich in Rumänien Sklaverei und es wurden die Roma versklavt. Und die wurden auch erst, ich glaube, so in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, kurz nachdem auch in den USA die Sklaverei abgeschafft wurde, aus der Sklaverei in Europa entlassen. Und ähnlich wie jetzt die Afroamerikaner als Nachfahren von Sklaven dort strukturell natürlich benachteiligt sind und oder ja in dieser unheimlich schlechten Ausgangslage sind, genauso geht das natürlich auch den Roma in Rumänien. Die haben tatsächlich ganz schlechte gesellschaftliche Karten eigentlich, was sozialen Aufstieg angeht. Und dadurch hat man dieses enorme Armuts- und Elendsphänomen dort, was die südosteuropäischen Zigeuner anbelangt. Also auch wirklich so ein Detail der Geschichte, was, glaube ich, so gut wie niemanden bekannt ist. Aber es gab Sklaverei in Europa, in Rumänien, und es hat diese Volksgruppe betroffen.
Charles, weißt du, genau das wollte ich gerade sagen. So. Hä, echt? Es gab Sklaverei in Europa? Das wusste ich gar nicht. Ja. Also weil das ist ja immer so ein Argument, was man gerne herbeizieht. In Europa gab es keine Sklaverei. Also im christlichen Europa, um genau zu sein, weil ich meine, im antiken Europa offensichtlich schon, aber im christlichen Europa eben nicht. Christentum und Sklaverei hat sich eigentlich nicht vertragen. Das gab es dann in Amerika, aber eben in Europa nicht. Und das führt man immer ganz stolz heran. Das Beispiel, das war mir nicht bewusst. Ja. Das ist echt interessant. Und erklärt natürlich auch tatsächlich, warum es gerade im Ostbalkan, warum es zum einen sehr viele Zigeuner dort gibt und warum die aber dann auch echt, so Schwierigkeiten haben und auch so wenig letztens integriert sind. Ich meine, es ist auch in Ungarn so, das ist auch so, die sind wirklich, die dürfen dort leben, weil ich meine, die sind dort auch geboren irgendwo, aber gleichzeitig halt wirklich voll außerhalb irgendwie der Gesellschaft und ich schätze, da kann man dann tatsächlich auch eben von Unterdrückung sprechen, ja. Aber das erklärt das natürlich, ja.
Ja, auf jeden Fall. Was man auch hier sieht, das ist so eine romantisierende Darstellung. Es ist jetzt, ich weiß gar nicht, aus welchem Land dieses Bild stammt oder welche Epoche, aber es soll dann so irgendwie so ein Zigeunerlager darstellen, sehr ärmlich, sehr schäbig. Ich glaube, viele Zigeunerlager sahen nicht so ärmlich aus. Also das vielleicht eher im südosteuropäischen Raum, wie gesagt, aber jetzt nicht in Deutschland oder Frankreich. Aber warum ich das auch zeigen möchte, die Zigeuner werden auch immer wieder Gegenstand der Kunst. Also sie regen immer wieder auch Maler und Künstler dazu an, sich mit ihnen zu befassen. Solche Gemälde sind ja nicht von Zigeunern selbst geschaffen worden. Und es werden immer wieder gewisse Klischees bedient im Bild links. Da sieht man auch so einen Mann mit Geige. Und ich glaube, auf fast jeder Darstellung in der europäischen Kunstgeschichte von Zigeunern taucht ein Musikinstrument auf. Das ist natürlich nicht völlig weit hergeholt. Da gibt es gewisse Bezüge zu einer Musikkultur. Da werden wir später nochmal ins Detail gehen. Aber es ist interessant und es drückt in der Kunst, es gibt auch so einen Ausdruck, wo man sagt, Europa erfindet die Zigeuner. Und damit ist eigentlich gemeint, so in dieser europäischen Kunst und Literatur, da sind die Zigeuner als Motiv ein fester Bestandteil und ihnen werden ganz viele Dinge zugesprochen, die gar nicht unbedingt so der Realität entsprechen. Es wird ein Bild von ihnen gezeichnet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so sind sie dann so im kollektiven Gedächtnis verankert. Und müssen dann auch praktisch diese Klischees irgendwie immer wieder reproduzieren in der Wahrnehmung.
Ja, Klischees, aber interessant ist auch bei dem Bild, was man gerade gesehen hat, hier diese verschiedenen Stoffe, also diese Flicken, aus denen das Zelt gemacht ist. Das ist ja auch bei Zigeunerklamotten oft so, das Bunte, das Vielfarbige. Und eine Verbindung, die da gerne mal erzählt wird, und hey, ich meine, weißt du, wir sind bei dem Thema Zigeuner, das ist so viel auch als Legende, das ist jetzt nicht direkt beweisbar oder so, aber einfach Fäden, die Leute miteinander verknüpfen, ist dieses Vielfarbige, was sich in Stoffen ausdrückt, ist auch eine Erinnerung oder eine Reminiszenz an den Coat of Many Colors. Weißt du, das ist hier im Alten Testament, im Buch Genesis kommt es doch vor. The Coat of Many Colors, der Mantel mit den vielen Farben so. Und tatsächlich ist es so, dass ja manche Leute auch den Ursprung der Zigeuner als einer der Lost Tribes in Verbindung bringen. Aber ich weiß nicht, wie sehr das wirklich halt ein Mythos ist oder wie sehr das Bestand hält. Aber interessant ist auf jeden Fall eben dieses Bunte halt, den Flickenteppich so zu zeigen, ja? Diese Vielfalt irgendwie. Mhm. Aber das haben wir letzten auch Endes, das haben wir letztens natürlich auch in Rajasthan und wir werden dann auch noch Bilder, schätze ich, von dort sehen.
Da ist ja, das auch ja schon so, es, also wir starten jetzt ja auch erstmal mit so einer Art Einführung in die Thematik, bevor wir jetzt uns diese ganz interessanten Detailfragen nochmal anschauen. Aber was, um nochmals vorwegzunehmen, was diese Musikinstrumente betrifft, es gibt auch eine Theorie, Weil man weiß ja gar nicht so genau, warum sind die denn jetzt aus ihrer Urheimat dort in Indien ausgewandert und dann noch Richtung Europa. Und eine Theorie besagt halt, dass sie eine Art Kaste von Musikern und Schmieden waren und dass sie darauf spezialisiert waren, Armeen und Heere zu begleiten und praktisch als Tross für den Service zu sorgen. Also jetzt stellt euch vor, so in der mittelalterlichen Welt, es gab ständig Heere und Armeen und Söldner und Truppen, sowohl, also im Orient, wir sind jetzt im orientalischen Raum, vor allem im Bereich Persien. Und die brauchten natürlich auch Verpflegung, Entertainment und zum einen Musiker für die Unterhaltung. Ja, das hast diese Musik, diesen Strang, diese Musikkultur bei den Zigeunern. Dann war und in Osteuropa ist immer noch ein weit verbreiteter Zigeunerberuf, der des sogenannten Kesselflickers. Und Kesselflicker, das sind eigentlich mobile Schmiede. Ja, oder Korbflechter, die Körbe reparieren. Und Pferdehändler, es gab auch viele Pferdehändler unter den Zigeunern. Und das sind alles so Berufe, die super gut eigentlich als Service-Dienstleistung für umherziehende Armeen fungieren. Und da gibt es halt dann diese Theorie, dass gegebenenfalls einfach das Spezialisten sozusagen aus Indien waren, die dann aber sich praktisch Richtung Westen orientiert haben und dann im persischen Raum und im armenischen Raum Dienstleistungen für Armeen erbracht haben. Dann aber auf ihren Wanderungen weiter nach Westen kamen. Da kamen sie ins Byzantinische Reich. Und als dann die Türken mehr und mehr das Byzantinische Reich erobert haben, da kamen sie, verließen sie diesen Bereich und kamen nach Europa. Und ich finde diese Erklärung in vielerlei Hinsicht, so zumindest aus dieser sozioökonomischen Sicht, sehr plausibel. Also ich persönlich denke, dass da viel dran sein könnte.
Ja, ja, spannend. Ich könnte auch viel sagen zu der Musik, aber da kommen wir nachher nochmal ein bisschen genauer
hin. Da kommen wir nochmal hin. Ja, was man jetzt hier auf diesem Bild sieht, das ist, ich weiß auch gar nicht genau wann, wahrscheinlich ist das so Anfang des letzten Jahrhunderts, das ist dann so ein Zigeunerlager und da sieht man dann wieder diese Wagen, in denen sie leben, die sind jetzt nicht ärmlich oder schäbig. Die sind kunstvoll geschnitzt und auch mit einem hohen handwerklichen Niveau geschaffen. Also wir dürfen uns das gar nicht als primitive Kultur vorstellen, weil oft in diesem Antiziganismus, in diesem rassistischen Bild, was dann von Zigeunern gezeichnet wird, da wird diese Kultur oft so als was ganz Primitives dargestellt. Und das ist einfach ungerecht und trifft in keinster Weise die historische Realität.
Oder eben nur ein Teil der Realität. Also ich meine, wir haben ja gerade das in Rumänien gesehen, das hast du auch erzählt und da ist es dann vielleicht schon eben ja fast ein Synonym, Zigeuner mit ärmlich. Aber in der Tat, das ist völlig richtig, das muss man aus den Köpfen bekommen, weil es gab schon immer auch reiche Zigeuner. Es gibt auch heute reiche Zigeuner. Es gibt heute Zigeuner, die fahren natürlich nicht mehr jetzt mit irgendeiner Kutsche rum, das ist schwierig heutzutage, aber die haben halt dann irgendwie ein richtig fettes Wohnmobil, aber so ein Caravan, weißt du, wo alles vom Feinsten ist, das gibt's auch. Also genauso ist es, das ist halt ein Vorteil, was wahrscheinlich eben von gerade so Balkan-Zigeunern auch geprägt ist.
Ja. Ja, und hier sieht man dann so ein Lager, wie das heute aussehen würde. Und das ist natürlich klar, dann sind das Wohnwagen. Und einfach wollte ich einfach nur mal als Kontrast zeigen. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig für unsere weiteren Untersuchungen.
Aber was ja, auch aufgefallen ist, ganz kurz bei dem Bild gerade, ist hier die Frau und die Kinder, die hatten auch blonde Haare. Weil wir das ganz vorhin hatten bei dieser ältesten Darstellung, wo man sich fragt, na gut, die sehen ja irgendwie alle dann schon sehr auch hellhäutig aus. Auch das ist bei Zigeunern ist vielfältig. Ja, es gibt eben tatsächlich, es gibt sehr dunklen Teint und schwarze Haare und feurige Augen. Ah, da sind schon wieder Stereotypen drin. Aber klar gibt's das. Und wir kommen auch dahin so. Aber es gibt eben auch, und das ist ja super spannend bei dem Thema Zigeuner, was, wenn man so sich Fragen von Genetik vorstellt und so, weißt du, da scheint mir auch bei dem ganzen Zigeuner-Thema das ist was Besonderes. Ja? Und dort ist aber auch durchaus eine Vielfalt. Also es gibt eben auch blonde Zigeuner, auch blauäugige Zigeuner, die definitiv aber Zigeuner sind. Und auch in Indien, in Rajasthan, kannst du das heute noch sehen, auch in anderen, beispielsweise in Kaschmir, wobei das ist nochmal eine andere Connection, Kaschmir, aber auch da siehst du das. Und auch das finde ich interessant, weil eben Zigeuner eben nicht nur diesem einen Klischee entsprechen. Ja, darauf wollte ich nur kurz hinweisen. So.
Ja, gerade diese Geschichte mit der Genetik ist sehr interessant. Es haben schon Wissenschaftler, man hat genetisch die Zigeuner mal untersucht, so wie alle Volksgruppen der Welt mittlerweile. Und da haben sie halt dann Genproben genommen von verschiedenen Zigeunergruppen aus Europa und haben dann festgestellt, dass es eine sehr hohe Verwandtschaft eben mit Menschen in diesen nordindischen Regionen gibt. Aber auch eine gewisse Mischung mit den europäischen Völkern. Also in dem Moment, wo sie Europa betreten haben, haben sie sich auch von Anfang an mit Europäern gemischt. Und es gibt diesen Einschlag, also auch in der Genetik, das kann man nachweisen.
Ich glaube auch dieses Thema, aber jetzt wirklich, ich glaube so, das ist echt eher Intuition. Ich habe da auch öfter mit meiner Frau auch schon drüber gesprochen. Und ich glaube, dass es eine Verbindung gibt von dem Thema Zigeuner zu dem wirklich umfangreichen großen Thema Blutgruppen, besonders Blutgruppe 0, Rhesusfaktor negativ, das göttliche Blut. Ich weiß nicht, das führt jetzt echt auch mal an das Thema so hin, Charles. Können wir vielleicht an anderer Stelle mal drüber sprechen. Aber es ist ein ganz heißes Thema. Und ich glaube, da gibt es Verbindungen. Und auch diese Kabelia in Rajasthan, diese Cobra-Gypsies, allein schon der Name, so Cobra, diese besondere Connection, die sie auch haben zur Schlange und so weiter. Hey, ich glaube, das ist. Wir können es hier nur anreißen, aber ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel zu entdecken. Aber das findest du halt dann, dieses Wissen, wenn es das überhaupt gibt, findest du das nicht als Wissen in irgendwelchen Lexika oder in irgendwelchen Büchern, sondern das müssen wir auf andere Art und Weise entdecken. Aber meine Intuition sagt mir, mein Gefühl sagt mir, dass das auch eine ganz große Rolle spielt. Und vielleicht auch eben dann der Grund ist, warum so eine Gruppe wie die Zigeuner oder diese ganzen verschiedenen Gruppen, warum die auch es einfach so über so lange Zeit schaffen, so unter sich zu bleiben, weil das vielleicht auch wirklich deren Mission ist in der größeren Sicht. Aber ja, das nur so am Rande vielleicht. Ja.
Ja, wenn man das, also ich finde das schön, wie du das Thema jetzt auf so eine Metaebene gebracht hast und diese Gedanken waren jetzt auch für mich neu, so über Blutgruppen und sowas, da habe ich mir noch nie so Gedanken gemacht. Ich habe mir aber auch vorgestellt, ja, was ist denn eigentlich das Zigeunertum, wenn man so will? Und es erscheint ja als ein Phänomen erstmal in Europa einer nomadischen Lebensweise. Und wenn wir jetzt in der Geschichte zurückschauen, dann waren zu einem gewissen Zeitpunkt alle Völker Nomaden. Also das Nomadentum ist eigentlich erstmal die Urkultur des Menschen. Menschen werden erst später sesshaft. Erst später werden sie zu Bauern oder vorher so Gartenwirtschafter im Regenwald. Aber dann irgendwann hast du so diesen sesshaften Bauern. Und in dem Moment beginnt der Mensch sich anders nochmal mit der Erde zu verwurzeln, auch als Bewusstseinsstufe. Und trotzdem gibt es ja nach wie vor auch nomadische Völker, auch noch lange Zeit, und die bestimmen auch die Geschichte. Ich denke jetzt nur mal an die Mongolen beispielsweise. Also es ist nicht so, dass das Nomadentum verschwindet und bedeutungslos wäre, aber es ist im gewissen Sinne an den Rand gedrängt. Entweder wie im Fall jetzt der Mongolen, so ein bisschen an den geografischen Rand oder die Tuareg in der Wüste. So an die Gebiete, wo so die sesshafte Kultur sich nicht so Fuß fassen kann. Oder wie im Fall der Zigeuner, an den sozialen Rand der Gesellschaft. Und im Nomadentum begegnet dann eigentlich der sesshaften Gesellschaft immer ihr Gegenentwurf. Und dieser Gegenentwurf, diese frühere Stufe, die man selbst gewissermaßen überwunden hat, nach der sehnt man sich auch zurück auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite schaut man auf sie herab, weil man sich schon sesshaft wurde und sich vielleicht als was Besseres wahrnimmt. Und das in meiner Sicht entsteht da so ein bisschen so auf der einen Seite in vielen europäischen Kontexten diese Verachtung für die Zigeuner, diese feindselige Haltung und dann aber wiederum dieses Romantisieren. Man so diese Sehnsucht, ach, so nach dem Motto, ich wäre doch auch so gern Zigeuner und würde irgendwie frei sein. Es wird auch ganz viel mit Freiheit assoziiert. Wobei natürlich auch in der Sozialstruktur die Zigeuner, ob die jetzt wirklich so frei leben, möchte ich in Frage stellen, weil sie natürlich auch ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten hatten oder immer noch haben und ihre starken Familienbanden. Aber zumindest so eine politische Freiheit. Und auch gar nicht die Notwendigkeit, einen Staat zu gründen. Also was für ein Gegenentwurf auch zu dieser europäischen Welt, wo seit Jahrhunderten so viele Staaten gegeneinander kämpfen. Ich denke jetzt gerade mal so an die deutschen Kleinstaaten auch. Und dieses ganze Hickhack. Und dann tritt da ein Volk in Erscheinung. Ist ja auch mittlerweile so zwischen 10 bis 12 Millionen Menschen in Europa ausmacht und verweigert sich dieser Staatlichkeit. Es ist insofern, hatte ich immer auch den Gedanken, man könnte auch sagen, die Zigeuner sind sowas wie die eigentlichen Hippies oder die Ur-Hippies im gewissen Sinne.
Ja, im gewissen Sinne ist es so. Tatsächlich, man könnte ja fast sagen, und mit der Landwirtschaft hat die ganze Scheiße angefangen. Verzeih mir mein Deutsch, ja. Aber könnte man sagen. Und so salopp das hingesagt ist, so umso tatsächlich tiefer ist das Bild, was hier gibt. Also in der Revolution der Bronzezeit, wo es auf einmal darum ging, Ackerbau ermöglichen und so weiter. Damit hat alles angefangen, was wir heute eben als Staat wahrnehmen. Also diese Spezialisierung und die Hierarchien sind gekommen, Religionen sind gekommen, während vorher der Mensch halt umhergezogen ist. Der entscheidende Unterschied ist auf einmal, dass jemand zu seinem Boden sagt, hey, das ist meins. Fahr ja nicht mit deinem Wagen rüber, geh ja nicht mit deinen Pferden rüber, weil ich habe hier angesät. Und es ist, wie du es auch halt irgendwo siehst, hier bei im Alten Testament Kain und Abel, wo halt eben der Ackerbauer erschlägt den Hirten. Der Hirte ist Nomade, der zieht rum. Aber jetzt irgendwann kommt auf einmal, der Ackerbau kam eben mit, dass man auf einmal die Bronze hatte und ganz viel hat sich auf einmal verändert, aber eben der Ackerbau und plötzlich was neu. Und plötzlich entsteht eben dieses Ding mit Eigentum und dann musst du auf einmal schon anfangen, irgendwann einen Zaun drum zu ziehen und so weiter. Also tatsächlich ist, kann man das durchaus sagen, wenn du sagst so, Zigeuner oder letztens, ich würde es andersrum sagen, sowas, was man Hippie nennt, ist vielleicht eher eine Art von moderner Zigeuner. Und tatsächlich sehen sich doch viele so. Modern Gypsy, der Begriff ist auch in der Subkultur in den 60er Jahren in so vielen Sachen vorgekommen, in Songs, in Musik. Und ganz ehrlich, in meinem Leben ist es ja tatsächlich auch so. Weil ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich auch genau das gemacht habe. Also ich habe mich halt völlig frei gemacht und habe dann keinen festen Wohnsitz mehr gehabt und keine Verträge, die mich irgendwie binden. Und ich bin so mehr oder weniger frei wie ein Vogel, habe ich so 2,5, 3 Jahre mich in dieser Welt bewegt. Die meiste Zeit davon in Indien, aber auch in Europa. Und in der Tat, du kannst es nennen, das ist wie eine Art Hippie-Lifestyle. Es ist aber eben auch einfach dieser Gypsy-Lifestyle. Und tatsächlich hatte ich da auch eine tiefe Resonanz in mir drin zu dem, was Gypsy-Kultur ausmacht. Insbesondere, weil wir auch, du hast es ja schon gesagt, eben diese Verbindung zu Indien haben. Und das ist, so gesehen ist es echt Teil von mir selbst. Und es ist eine ganz alte Geschichte. Es gehört niemandem das Land. Wir alle leben vom Land. Und tatsächlich ist das auch eben so eine Front, die sich da auftut, warum halt Zigeuner oft auch hier abwertend gesehen werden. Sie werden auch abwertend gesehen eben von diesen Staatsleuten, also die gerne diese staatliche Ordnung haben, eine Registrierung haben, die wissen möchten, wann bist du geboren, wo bist du geboren, was ist dein Beruf? Und all diese Dinge haben Zigeuner vielleicht so gar nicht, ja, sondern da sind es eben andere Dinge, die wichtig sind, eben keine Papiere, keine Schrift. Und auch das Bild, was du ja siehst oder was du ja zeigst, das zeigt ja genau das, wie eben ein sesshaftes Volk versucht wird, ihr müsst jetzt sesshaft werden. Wir machen das für euch, sozialer Wohnungsbau, das ist noch großartig. Weißt du, hier, wir tun euch einen Gefallen und ihr könnt jetzt da alle richtig wohnen, müsst ihr nicht mehr mit eurem Pferdekarren rumfahren. Aber man raubt dem halt was und nimmt dem da die Seele. Und das ist in der Tat, weil der Staat, der starke Staat, der möchte gern alles schön registriert haben, übersichtlich, jeder ist in seine Schublade, dann ist die Ordnung gewahrt. Während das Zigeunerische, das ist eben sowas Anarchisches, auch so eine Jokerkarte im Tarot, irgendwie der Narre, der mal Dinge durcheinander wirbelt. Das ist halt Gypsy und das fühle ich in mir drin auch, ja.
Ja, und ergänzend möchte ich noch sagen, so bei dieser Hippie-Kultur finde ich auch so interessant, die will ich jetzt nicht mit der Zigeunerkultur gleichsetzen, das kann man nicht, auf gar keinen Fall, aber so ein bisschen so diesen Ansatz und dass ja auch der Sehnsuchtsort dann der Hippies immer Indien war, fast schon wie der Weg zurück, umgekehrt. Also ich meine jetzt auch mit Hippie-Kultur, ich meine da jetzt gar nicht so die kalifornische Musikkultur, sondern so dieses aus der Gesellschaft, diesen Wunsch aus der Gesellschaft auszusteigen, sich der Normierung zu entziehen, ja, was spirituelle Sinnsuche. Und man kann ja auch dieses Umherziehen, dieses Wandern, ja, diese ewige Wanderung auch spirituell deuten. Es gibt so ein Sprichwort, ich glaube, es ist sogar so ein Zigeunersprichwort, die Reise ist das Ziel. Und dieses Reisen ist ja auch eine spirituelle Haltung, wenn du so willst. Es ist was anderes als die Haltung sesshaft sein und Karriere machen. Oder, ich weiß nicht, viel Land erobern oder etwas an sich raffen. Es ist eine ganz andere Lebens- und Geisteshaltung. Und daraus resultierend dann ja auch ein ganz anderer Charakter und Menschenschlag. Man darf auch nicht vergessen, gerade jetzt so in den vergangenen Jahrhunderten, die Menschen waren allgemein in Europa aber nicht so mobil wie heute. Man ist nicht mit dem Auto oder Flugzeug oder Boot irgendwo hingefahren. Und fahrendes Volk, ja, und die Zigeuner gehörten ja zu diesem fahrenden Volk, nicht alleine, es gab noch anderes fahrendes Volk. Das hat aber auch immer Nachrichten und Ideen in andere Städte gebracht. Es waren, wenn du so willst, waren, wenn jetzt Zigeuner in so eine mittelalterliche Stadt gekommen sind und haben dann vielleicht auf dem Markt da irgendwie auch ihre Waren dargeboten oder vielleicht für Entertainment gesorgt, dann waren die auch sowas wie die Nachrichten. Das waren Menschen, mit denen man sich gerne unterhalten hat, um zu erfahren, hey, wie ist es denn in anderen Regionen? Wo kommt ihr her? Wo wart ihr? Erzählt mal, wie waren die letzten Monate? Insofern erst mit dem Wandel der europäischen Welt ist auch mehr und mehr der positive Platz, den die Zigeuner eingenommen hatten, meiner Meinung nach brüchig geworden. Und was wir jetzt hier auf diesem Bild sehen, das ist so ein Extrembeispiel aus Südosteuropa, Rumänien oder Bulgarien, wo dann auch im Kommunismus, ja, in der großen Gleichmacherei des Kommunismus, die Menschen in diesen Plattenbauten angesiedelt wurden und jetzt Teil einer Gesellschaft sein mussten, von der sie aber eigentlich schon vorher Teil waren, nur in einer Sonderrolle, in einer anderen Rolle. Und jetzt wurden sie dieser Normierung unterworfen und wurden ganz automatisch auch dadurch zu Verlierern dieser Gesellschaft gemacht. Und dann haben sich diese riesigen Roma-Ghettos gebildet, also diese richtigen sozialen Brennpunkte, die du dort hast, mit all den Folgephänomenen, Armut und dann auch Kriminalitätsphänomene. Und insofern sehen wir auch hier eine kulturelle Entwurzelung oder anders gesagt, die vielleicht gar keine Wurzeln hatten, zumindest nicht Wurzeln im Land, sondern vielleicht mehr Wurzeln in ihrer Seele oder in ihren familiären Banden, die sollten jetzt mit der Norm der Gesellschaft verwurzelt werden. Das ist in viel weiten Teilen gescheitert. In Deutschland weit weniger, aber jetzt gerade so Südosteuropa.
Ja, das ist natürlich bist du dann entwurzelt, wenn dir einfach dein Lifestyle genommen wird. Genauso wie es den Indianern gegangen ist in Amerika. Ich meine, du warst Prärie-Indianer und plötzlich lebst du halt in einem Reservat. Dann kannst du deinen Lifestyle und deine Kultur nicht mehr aufrechterhalten. Und dann entstehen die gleichen sozialen Probleme, weil die Leute sind perspektivlos, Vandalismus, Leute vegetieren vor sich hin so und haben einfach diesen Spirit verloren. Gleiches könntest du sehen als Beispiel hier in Australien, Aborigines, auch ein Nomadenvolk, Leute, die sich geradezu damit identifizieren, Traumpfade, immer laufen so und diese Reise auf der Welt mit der Reise der inneren, der spirituellen Reise, das ist für die eine Einheit. Hey, plötzlich heißt es halt hier, du kriegst jetzt hier dein Dorf und hier kriegst du ein Haus, da kriegst du sogar noch ein Stück Land, ja, wenn wir es gut mit dir meinen, kannst du dann hier ein bisschen Landwirtschaft betreiben oder Viehzucht, aber du raubst den Leuten ihren Lifestyle. Und es ist keineswegs eben nur in den autoritären Staaten passiert, wie jetzt hier eben, was du gezeigt hast, so Kommunismus, wo man einfach sagt, hey, hier ist kein Platz jetzt für irgendwelche Umherzieher, hier aber ihr kriegt was und dann seid ihr alle gute Sowjetbürger, alle gleich und ihr auch. Das ist auch in den westlichen Staaten ist das genauso passiert. Ich habe jetzt ja schon die Beispiele gebracht, Indianer oder auch in Frankreich oder in Spanien ist ja genau das passiert. Also man baut halt Sozialwohnungen und zwingt die dann mehr oder weniger in ihren nomadischen Lifestyle aufzugeben. Aber tatsächlich ist die große Frage eigentlich, warum? Weil warum können wir denn als Gesellschaft das eigentlich nicht ertragen, wenn es auch Leute gibt, die halt irgendwie frei durchs Land ziehen? Warum ist dieser Lifestyle so unerträglich und wird dann oftmals auch schon so eingeschränkt, dass wenn du den legal gar nicht leben kannst, dann verstößt du auf einmal gegen ganz viele Dinge und bist dann auf einmal in einer Illegalität. Hey, du darfst hier nicht in deine Angel in den Bach halten. Hey, hier ist Campen verboten und so weiter. Also ich meine, heutzutage kannst du nicht mal deinen Wohnwagen irgendwo überall hinstellen. So werden dann die Menschen auch gezwungen, sozusagen in so ein Schattendasein. Ne? Und die Frage muss man sich wirklich stellen, warum können wir als Gesellschaft eigentlich nicht damit umgehen, wenn halt ein gewisser Prozentsatz der Menschen einen nomadischen, beweglichen Lifestyle pflegt. Ne?
Ja, vor allem, es ist auch so dieser alte Gegensatz zwischen Zivilisation und Kultur. Denn die Zigeuner wurden dadurch, sage ich mal, zwangszivilisiert. Zivilisiert in dem Sinne, sie mussten diese zivile Lebensweise annehmen, aber gleichzeitig ihre Kultur beraubt. Und das, was man an den Zigeunern so deutlich sehen kann, diese Tragödie, die trifft ja auch auf die anderen Europäer zu. Die trifft auch auf uns Deutsche zu. Denn der Deutsche war vielleicht traditionell kein Nomade, aber er war ein Waldbewohner, er war ein Bauer. Er war auch ein Mensch, der zutiefst mit der Natur verbunden gelebt hat. Und durch die Verstädterung, durch die Verstaatlichung der Kultur und durch die Industrialisierung sind auch wir zutiefst entwurzelt. Nur dass wir wirtschaftlich, ökonomisch betrachtet besser funktionieren jetzt als vielleicht die Menschen in einem Roma-Ghetto in Rumänien. Ja, aber wir sind letztlich dann die Luxusvariante davon. Aber wir sind nicht weniger versklavt und von diesem System und dieser Leistungsgesellschaft und dieser Normierung. Also ich selber, für mich, ich bin auch selbst ein totaler Naturbursche und ich liebe das, irgendwo in der Natur Lagerfeuer zu machen und solche Sachen. Und das geht in Deutschland nicht. Ich habe mal als Jugendlicher mit ein paar Kumpels, da waren 15, haben wir irgendwo Lagerfeuer gemacht. Da kam die Polizei und Feuerwehr. Was meinst du, was wir dann für ein Sportfest hatten? Es ist für mich auch, fühlt es sich an wie ein Gefängnis. Ich habe auch eine Dokumentation über Zigeuner mir angesehen. Da hat halt auch einer berichtet davon, für ihn war es ein großes Problem, dass überall in Europa es mehr und mehr verboten ist, ein offenes Feuer zu machen. Das heißt, wenn die jetzt irgendwo ihr Lager aufschlagen und dann da am Lagerfeuer sitzen wollen, was ein ganz zentraler Punkt, Ort der Gemeinschaftsbildung ist, ja, dann kommt gegebenenfalls auch die Polizei und macht das aus. Und das ist so lächerlich, weil das ist eine Kultur, die seit Jahrhunderten darauf spezialisiert ist, Feuer zu hüten. Also wenn einer wahrscheinlich irgendwo in der Wildnis ein Lagerfeuer machen kann und sicherstellen kann, dass daraus nicht ein Waldbrand entsteht, dann ist es ein Zigeuner. So, das ist wirklich so ein kulturelles Know-how. Und es ist so lächerlich, dann, wenn der Staat kommt und das normiert und den Menschen, die Luft abschnürt, eigentlich in ihrer Kultur zu leben.
Ja, hey, oh Mann, Scheiß, das ist ich habe das auch genauso erlebt. Weißt du, in dieser Zeit, wo ich so lange auf Reisen war, Da war ich ja nicht durchgängig in Indien, zuerst ein Jahr in Indien und dann sind wir zurückgekommen nach Europa. Und da, als ich so mitten in dieser Phase drin war, ich habe mir damals nicht vorstellen können, dass ich jemals wieder so wie jetzt lebe, wirklich in einem festen Gebäude mit Strom und immer. Ich war so ein also nichts gegen Strom, aber ich war so frei, ich habe mir das nicht vorstellen können. Und ich hab da die Idee damals gehabt, als ich das erste Mal von Indien zurückgekommen bin, den Sommer wenigstens hier in Deutschland zu verbringen und halt ein Tipi irgendwo aufzustellen im Wald, weißt du, so ein Tipi-Leben. Ja. Und hab dann aber sehr schnell erst wieder in Deutschland mal gemerkt, hey, boah, wie krass, wie unterschiedlich die Energie ist. Hab's dann auch zu dem Zeitpunkt noch nicht gepackt, weil eben meine Reisezeit noch nicht vorbei war und dann schnell wieder in Europa rumgezogen, wieder Gypsy-Lifestyle, Rainbow hier und Städte da, was auch immer so, also alles. Aber als ich dann irgendwann meine Reisezeit zu Ende ging und da war das dann schon klar, jetzt werde ich sesshaft. Und ich habe dann auch wirklich, okay, der Übergang war schwierig für mich, aber es ist eine andere Geschichte. Aber dieses sesshaft werden, ich habe auch damit meinen Frieden gemacht. Das möchte ich auch unbedingt betonen, weil wenn wir jetzt hier auch, ich bin da so sehr bei dir, Charles. Weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen Kultur und Zivilisation und ich bin auch Zivilisationskritiker in vielen Dingen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich wirklich auch meinen Frieden damit gemacht, weil ich auch, wenn ich jetzt so meine Wurzeln gehe, halt auch entdecke, diese Lebensweise, die städtische, urbane Lebensweise, die wir gerade hier in Mitteleuropa haben, die ist auch okay. Und die hat auch ihre Stärken. Und der Unterschied zu den Zigeunern ist vielleicht denen zwingt man es halt rein. Und bei uns gab es auch viel mit Zwang, aber es gab auch eben genauso im Mittelalter die Stadt als ein Zentrum von Freiheit, von Fortschritt, von Kunst, wo du auch als Leibeigener, wenn du es geschafft hast, irgendwie zu fliehen von deinem Herrn, bist in die Stadt gekommen, dann konntest du selbst einen Aufstieg machen, du konntest selber reich werden, wenn du ein gutes Handwerk hattest. Und also diese städtische Kultur, gerade so aus dem Mittelalter, mit der habe ich auch meinen Frieden. Also es geht eben auch nicht hier, und das haben wir auch am Anfang betont, wir spielen nicht das eine gegen das andere aus. Wir werden weder auf diesen Film kommen, so Zigeuner, Nomaden, das ist alles unordentlich, das heißt Ganoven, Bullshit. Ja? Wir bewundern oder finden die faszinierend, die Zigeunerkultur. Aber genauso sollten wir auch nicht in eine so große Zivilisationskritik landen und dann letztens halt feststellen, hier ist alles ein Gefängnis. Hey, ich meine, wenn das so ist, ich war an dem Punkt da auch. Aber das ist eben genau der Punkt, wo ich als junger Mann war, wo ich festgestellt habe, hey, ich bin in dieser Gesellschaft wie im Gefängnis. I'm a strange in a strange land. Und mein Herz ruft, lass alles hinter dir, geh nach Indien. Und dann kam diese Gypsy-Phase in meinem Leben, die absolut authentisch war. Ich habe das gemacht, nicht weil ich Gypsy sein wollte, sondern ey, boah, ich war das auf einmal. Ja. Und oder ein Teil von mir war, oder das ist auch wieder nur eine Schublade. So. Aber da hatte ich eben diese Resonanz dafür. Aber danach auch wieder, okay, hey, ich bin halt Deutscher, ich bin Europäer, ich bin Mitteleuropäer. Und auch dieses Urbane, das ist auch was Gutes, was wir wissen, wie wir uns organisieren können. Und deswegen, beides ist irgendwie so im Gleichgewicht. Und in diesem Sinne sprechen wir auch hier drüber.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Zigeunerkultur, gerade in den letzten Jahrhunderten, die war ja jetzt eben halt eine nomadische Kultur, aber innerhalb dieses europäischen Kulturraums. Sie waren ja nicht wie die Tuareg in der Wüste oder wie die Mongolen in dieser mongolischen oder sibirischen Steppe, also in der Wildnis so, sondern sie haben am Rande der Städte, wenn du so willst, überlebt und gelebt. Und die Städte haben sie auch immer angezogen und man zog von Stadt zu Stadt. Insofern ist das auch ein Entwurf einer menschlichen Kultur, die ja auch mit der städtischen in Wechselwirkung getreten ist und in diesem Zusammenhang entstanden ist. Und ich sehe es einfach so, das ist eine Lebensweise, die sich in dieser Normierungstendenz und Überwachungstendenz entzieht. Und langfristig sehe ich so die Perspektive irgendwie, dass ich so denke, ja, wenn irgendwann die Zigeunerkultur verschwunden ist, also wenn die Zivilisation auch das vollständig absorbiert hat, dann sind wir echt arm dran. Das ist irgendwie, für mich ist es auch noch, wenn ich weiß, irgendwo gibt es eine funktionierende Zigeunerkultur in einem Land, dann habe ich das Gefühl, okay, hier ist zumindest so viel Freiheit gegeben, dass das möglich ist. Es ist eigentlich wie auf einer Blumenwiese dann vielleicht eine besondere Wildblume, wo ich aber sage, okay, wenn die hier wächst, dann ist der Boden gut. Und dann war hier nicht der Gärtner und hat das sogenannte Unkraut gezupft. Und gerade jetzt, wo wir in dieser besonderen politischen Situation stecken, wo ja auch immer mehr Normierungen und äußere Zwänge von Staatsseite implementiert werden, da ist doch auch gerade dieses Thema sehr interessant, sich mal damit zu befassen und mal zu schauen, hey, auch das ist Europa. Auch das ist Teil auch unserer europäischen Metakultur. Ja, wenn man davon ausgeht, dass wir auch als Deutsche natürlich Teil einer europäischen Kultur sind, dann sind die Zigeuner ein ganz fester Bestandteil davon. Und dann sind auch wir Teil der Zigeunerkultur, wenn man so will, in einem sehr weit entfernten Sinne. Oder Teil dieses Wechselprozesses.
Das, ja, ganz starke Worte, stimme ich dir so voll zu. Und wenn jetzt diese Zigeunerkultur, wie man es ja befürchtet, und wir sind auch schon da weit vorangeschritten, ausgrenzt, einfach de facto nicht mehr möglich macht. Nicht direkt verbietet, weil hey, wir sind ja alle Humanisten und so tolerant und so, aber du kannst diesen Zigeuner-Lifestyle so nur noch schwer leben. Also du kannst es machen, aber da brauchst du schon ganz viel von dir auch, ganz viel Spirit, dass du das durchziehst. Und es wird halt immer schwieriger einem gemacht. Schade ist es zum einen um diese ethnische Besonderheit, diese Clans, diese Sippen, wie ich schon vorhin angedeutet habe, diese Relevanz, die vielleicht auch ihre Blutlinien haben, das hat vielleicht schon eine gewisse Bedeutung und das wäre natürlich tragisch, aber so dieses Phänomen, der innere Gypsy, das wird auch immer wieder kommen, denn auch dazu kommen wir, glaube ich, nachher noch, Zigeuner heißt nicht zwangsläufig, dass du Teil bist von dieser Ethnie, die sich da auf Indien zurückführen lassen lässt, sondern du kannst, und es gab es auch immer wieder, Leute, die aus diversen Gründen einfach in diesen nomadischen Lifestyle wieder gewechselt sind. Und das wird in Zukunft auch wieder möglich sein und wird wahrscheinlich passieren, weil es eben Teil von uns ganz, ganz tief drin ist, Teil von uns Menschheit. Und so ein Lifestyle wird nicht auf Dauer irgendwie auszumerzen sein aus den Menschen. Das ist halt auch Natur.
Ja, was auch interessant ist, ist der Mann, den ich jetzt auf diesem Bild zeige, Florin Cioba. Der ist schon verstorben und der galt in Rumänien als König der Roma. Also ein selbsternannter oder gegebenenfalls auch von ich glaube auch vielen Clans dort akzeptierter König. Weil du ja gerade auch darüber gesprochen hast, über solche Clan- und Familienstrukturen. Das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt dieser Kultur, dieser unheimliche familiäre Zusammenhang. Und ich finde es auch interessant, da hast du dann so einen König, ja, der König eines Volkes ohne Land ist. Ist auch irgendwie interessant. Und trotzdem, sicherlich hatte der auch einen großen Einfluss, zumindest auf gewisse Gruppen. Hier sieht man ihn auch. Ich weiß gar nicht, welche Zeremonie das ist, ob das eine Hochzeitsfeier ist oder was auch immer. Ich habe mich jetzt auch nicht so im Detail mit ihm beschäftigt. Ich will das auch gar nicht werten oder sagen, oh, guck mal, da gibt es den Zigeunerkönig, wow. Es gibt es einfach in Osteuropa. Ich glaube, dass der auch nur dort eine begrenzte Rolle spielt. Ich glaube, dann gab es noch einen anderen, so einen Gegenkönig oder der ein König von anderen Clans war. Aber sowas hat sich auch in dieser Kultur herausgebildet. Man könnte das so ein bisschen als Kuriosum aus unserer westeuropäischen Sicht betrachten. Aber ist doch auch beachtlich einfach, wie vielfältig diese Kultur ist und wie ausdrucksstark. Und was sich da alles finden lässt.
Ja, weil wir jetzt das Bild vom König hatten und so, das ist ja schon auch so ein Mythos, eben der Gypsy King. Ja. Ich meine, das kommt auch in der Popkultur ganz oft vor. Mir fallen da mehrere Songs ein vom Gypsy King. Bob Dylan hat das auch mal in seinem Song One More Cup of Coffee gebracht, wo es um San Marino de la Mer geht, der Zigeunerwallfahrtsort, zu dem wir noch kommen. Aber ganz interessant ist doch eigentlich auch, dass ein großer Anteil von der Faszination Zigeunerkultur doch auch ausgemacht wird von den Frauen, von den Matriarchanlinien. Es gibt ganz viele Zigeunersippen und auf jeden Fall war das früher so. Und ist vielleicht ist es sogar zentral, was eigentlich diese Zigeunerkultur ausmacht. Hat vielleicht sogar damit zu tun, warum die irgendwann mal, wo auch immer, halt weggegangen sind. Ganz viel hat zu tun mit Weiblichkeit auch und in ihrer Religion, da kommen wir noch vielleicht ein bisschen genauer dazu, aber auch eben schon in ihren Familienstrukturen. Wir haben jetzt hier den König gesehen, aber ganz oft ist es halt die Mama, die sozusagen das Familienoberhaupt ist, so eine Clan-Sippenälteste, Sippenchefin, Sippenweise. Und das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum es eigentlich so über Jahrhunderte diese Verwerfung gab zwischen Zigeunern und dann den sesshaften europäischen Völkern. Es ist vielleicht auch eine Frage von Matriarchat und Patriarchat. Ja, das sind halt, ey, boah, die haben da eine Weiberei, weißt du? Das ist ja dann auch immer gleich verbunden mit einer anderen Moral, ein bisschen zu einer anderen Sexualmoral, was tatsächlich auch bei Zigeunern auch so ist. Ich meine, es gab Zigeunersippen, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, weil wir reden eben von so einem vielfältigen Thema so, aber es gab definitiv Zigeunersippen, bei denen gab es so eine Mama als Familienoberhaupt. Und die hatte ganz viele Kinder. Die hatte im Laufe eines Lebens mehrere Lover. Manche waren sogar fast reduziert auf sowas wie Drohnen. Es ist fast wie bei den Bienen. Also da gab es definitiv so Clans, wo die Frau so im Mittelpunkt steht und die Männer vielleicht echt nichts anderes sind als sozusagen Samenspender, die dafür sorgen, dass es halt dann ganz viele gibt. Aber alles, was Macht ist, was Power ist, was Bestimmen ist, läuft dort über die Mama. Also das ist ein großes Thema auch, finde ich, innerhalb dieses Zigeunerkomplexes.
Ja, und wo wir bei diesem Thema gerade sind, schauen wir uns jetzt mal das hier an. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen, nachdem wir ja jetzt sehr allgemein über das Thema lange gesprochen haben, obwohl wir ja auf viele Sachen noch eingegangen sind, aber jetzt wollen wir auf unser Spezialgebiet sozusagen eingehen. Wir wollen ein bisschen in diesen esoterischen religiösen Bereich schauen, in diesen Bereich der Mythen und einfach mal schauen, welche Spuren lassen sich dort finden, welche Stränge von Erzählungen, die mit den Zigeunern zusammenhängen. Und eine ganz, ganz zentrale Erzählung ist die der schwarzen Sarah. Und die schwarze Sarah ist eine Heilige, die in Südfrankreich verehrt wird. Und da werden wir jetzt im Detail drauf schauen. Aber vielleicht kannst du, ich glaube, Frank, du warst sogar schon selber dort an diesem Ort, wo die schwarze Sarah verehrt wird. Vielleicht kannst du da direkt mal einsteigen.
Oh Mann, ja, ich habe da halt echt viel zu erzählen. So, ich meine, das ist Saint-Marie de la Mer. Das ist am Ende des Rhône-Deltas in der Camargue in Südfrankreich eh schon eine ganz besondere Landschaft. Ja, fast schon eine sagenumwobene Landschaft mit Wildpferden und so weiter. Und Saint-Marie de la Mer ist sozusagen dort nochmal vorgeschoben. Die drei Marien, das ist im Plural und das ist auf diesem Bild auch zu sehen. Es geht um drei Frauen, um drei. Maria ist dann vielleicht auch der Archetyp Frau einfach.
Ja, ich werf mal kurz ein, es geht um Maria Magdalena. Dann gibt es noch Maria Salome von Galiläa und die Maria des Kleophas. Das sind so Frauen rings um Jesus. Und da gibt es halt diese Legende, dass die so ungefähr im Jahr 40 nach Christi den Raum Jerusalem, Palästina, Galiläa verlassen haben und übers Mittelmeer mit dem Schiff gefahren sind. Und hier sind sie halt dann in Sainte-Marie de la Mer gestrandet.
Genau, und die Legenden, da gibt es mehrere, also die auch wirklich Jahrhunderte alt sind. So der einen Legende nach ist eben diese Sarah mit denen gekommen als irgendeine Magd, als eine Bedienstete oder sowas und deswegen auch ein bisschen diese orientalische Farbe hat. Aber es gibt auch Legenden, die eben sagen, dass die Sarah eine lokale, hier in Südfrankreich lokale, hier eben Zigeunerkönigin war oder so eine Clan-Chefin oder Königin ist. Wir sind eben mit politischen Anomalien, ich weiß nicht, wie mir genau diesen Titel nennen mag, aber sie war halt die Ma, diese Sarah und da gibt es also mehr Varianten, ob die Sarah sozusagen schon da war und dann diese drei Marien in Empfang genommen hat, dann gibt es dann Connections natürlich, die dann ein christliches Narrativ daraus entspannen, es geht dann ein bisschen zum Gral, den möglicherweise die drei Marien da mitgebracht haben. Aus dem Heiligen Land, nachdem dort eben dieses Golgatha-Szenario war und Christen mussten halt verschwinden, haben sich dann alle Welt verteilt. Thomas ist bis nach Indien gekommen und diese drei Marien eben in Südfrankreich dort zusammengekommen sind. Ja, und das gilt halt seit Jahrhunderten als wichtigster Wallfahrtsort, Zigeuner-Wallfahrtsort in Europa und da wird halt Musik gemacht und so weiter. Und in dieser Zeit, wo ich selber so eben zum Fahndenvolk gehört habe, genau in dieser Zeit sind wir halt auch auf unserer Quest du Graal nach Südfrankreich und dann noch Südwestfrankreich war ich so das Ziel, um unseren eigenen Graal zu finden. Und auf dem Weg dorthin hat es uns halt, ja, es ist wirklich so, wenn du so reist, dann hast du ja keinen Plan, du fliehst eher. Und hat uns halt unser Weg da nach Saint-Marie de la Mer geführt und boah, ich habe da so intensive Erlebnisse, aber die erzähle ich vielleicht in der nächsten Episode. Aber lass uns hier mal noch ein bisschen fortfahren. Weil, wenn ich schon sehe, ist ja Sarah, weißt du, ey, das
kriegt was in mir drin. Das Interessante ist jetzt halt, also Sarah ist in einer Erzählung, ist sie die Dienerin dieser drei Marien. Und Sarah wird ja immer so dunkelhäutig dargestellt, ist in dieser Erzählung eine Ägypterin. Und das finde ich so beachtlich, denn es gibt diese Verbindung auch der Zigeuner nach Ägypten. Ja, als die ersten Zigeuner in Europa auftauchten, da heißt es dann immer in den Chroniken aus dieser Zeit, dass sie sich als Pilger aus Ägypten ausgegeben haben oder so wahrgenommen wurden. Und es gibt verschiedene kulturelle Bezüge, das wird jetzt im Laufe der Sendung immer wieder vorkommen, die auf Ägypten hinweisen. Und Sarah, die Schutzheilige der Zigeuner, die schwarze Sarah, ist zumindest in einer Erzählung eine Ägypterin. Also das hier ist interessant. Hier sieht man jetzt so ihre Statue dort an diesem Wallfahrtsort. Und dieser Ort, Sainte-Marie de la Mer, der hieß ursprünglich mal Rates. Ja, das ist lateinisch und heißt Floß. Und das ist auch so interessant, weil die ja eben diese drei Marien mit der Sarah praktisch mit dem Boot kommen. Und da gab es auch dann wohl eine Kirche ursprünglich, die eine Bootsform hatte. Ja, ich muss spontan daran denken, es gibt im Osmanischen Reich irgendwo eine Synagoge, die auch eine Bootsform hat. Da geht es dann um die spanischen Juden, die 1492 vertrieben wurden und im Osmanischen Reich angesiedelt wurden, die sephardischen Juden. Und da gibt es irgendwo mindestens eine Synagoge auch in Bootsform. Und aber nur so ein kleiner Seitenhieb. Wink. Und man weiß, dass im ersten Jahrhundert, also noch bevor Südfrankreich dann christianisiert wurde, dass dort an diesem Ort war auf jeden Fall ein Heiligtum für verschiedene Göttinnen. Also wurde sowohl die Artemis, die Kybele, die Isis und auch die interessanterweise keltische Dreifachgöttin Matris verehrt. Also es gab auch bei den Kelten so eine Göttin, die aus drei Müttern besteht. Was ich jetzt noch ganz beachtlich finde, in der Tradition haben wir es dort ja eigentlich mit vier Frauen zu tun. Ja, also die drei Marien und Sarah, die schwarze Sarah. Es ist dann aber im Laufe der Zeit eine der Marien weggefallen. Und das ist ausgerechnet Maria Magdalena. Und diese Geschichte, wer ist Maria Magdalena, wieso wird die von der Kirche so behandelt, wie sie behandelt wird, da können wir ja auch nochmal ganze Bücher drüber schreiben und Sendungen machen, ein Riesenthema. Maria Magdalena, aber ausgerechnet die fällt dann in der Tradition dort weg. Und Sarah nimmt auch mehr oder weniger dann ja diesen Platz ein als dritte unter den Frauen, ja.
Das konnte man ja gut auf dem Bild sehen, was du vorher hattest, wo eben da nur zwei Frauen auf dem Boot sind und die dritte Frau im Bild ist Sarah. Da konnte man das genau sehen. Die sind also nur zwei gekommen, obwohl du ja erwähnt hast, es gibt eben diese Legende, dass es drei waren, diese drei Marien aus dem Umfeld von Jesus.
Ja. Ja, genau. Und die schwarze Sarah hier ist so eine Figur, so eine Heiligenfigur, die wird wirklich verehrt. Und es gibt jährlich, ich glaube es ist, wenn ich mich nicht irre, ist es der 25. Mai. Da findet diese Zigeunerwallfahrt statt. Dass zumindest die katholischen Zigeuner aus Frankreich, aber auch aus anderen Regionen Europas dort anreisen und der schwarzen Sarah huldigen, wenn man so will. Hier nochmal ein Bild so aus der Nähe. Hier nochmal kann man diese Figur sehen, wie sie geschnitzt ist. Man sieht halt sehr dunkle Augen, sehr dunkle Haut. Sie könnte auch optisch, sie könnte auch eine Zigeunerin sein, aber sie ist halt in der Überlieferung Ägypterin. In der einen Überlieferung. Es gibt dann halt noch diese andere Überlieferung, über die du gesprochen hast, dass sie eine ortsansässige Königin gewesen wäre. Was auch interessant ist, denn in der Ägypten-Überlieferung ist sie die Dienerin der Marien. Sie ist wirklich in einer niedrigen sozialen Stellung. In der anderen Erzählung ist sie eine Art Lokalfürstin. Und nehmen wir mal an, sie wäre so eine Art Lokalfürstin gewesen, dann wird sie in Südfrankreich jemand gewesen sein aus dem keltischen Kulturkreis. Und ich hatte ja schon betont, zwar stammen die Zigeuner aus Indien, aber es gibt diese kulturellen Bezüge zu den Kelten und zu Ägypten. Und all das sammelt sich und bündelt sich hier auch in der schwarzen Sarah. Und die schwarze Sarah, die wird dann in so einer Prozession zum Meer getragen, ja, ihre Figur. So, man sieht ja auch, wie viele Leute hier kommen. Also ein Riesen-Event. Und die tragen dann ihre Statue ins Meer und dort berührt sie das Wasser. Und da wird es jetzt richtig, richtig interessant. Denn die Zigeuner nennen sie selbst auch Sarah Lakali. Und das bedeutet Sarah die Schwarze in ihrer Sprache. Und da haben wir schon im Wort Kali, schwarz. Und das gibt ja auch in Indien die häufig als schwarz dargestellte Göttin Kali.
Hier, bevor es nicht so blitzt, wollte ich noch dran erinnern, die Sarah als eine Fürstin oder Königin. Ich hatte ja vorher gesagt, es gibt diese Legende, es wäre eine Zigeunerkönigin. Der aufmerksame Zuhörer wird da gecheckt, aber warte mal, wir haben ja ganz am Anfang gelernt, die Zigeuner sind erst so irgendwann im Mittelalter, Spätmittelalter sogar, erst überhaupt in Europa aufgetaucht. Ja, aber was da auch wieder der Link ist, zum einen eben, dass es diese Zigeuner-Connection vielleicht eben nicht nur mit Indien gab, sondern auch ins Keltische rein, wohin du jetzt uns gleich führen wirst auch. Aber auch, dass es eben in eine heidnische Zeit geht. Du hast gesagt, Sarah, in der einen Legende nach war sie die Dienerin von einer dieser Marien. Sie ist eine Dienerin von Maria. Maria ist einer der Namen der Göttin, ist der Prototyp der Göttin. Und diese Legende, wenn es heißt, Sarah war eine lokal ansässige matriarchale Herrscherin in irgendeiner Art, dann kann sie das ja auch diesem Bild entsprechen. Sie ist eine Dienerin von einer vorchristlichen Religion. Und die ist, in Südfrankreich hat sie das ganz lange gehalten, bis ins Mittelalter hinein, diese ganzen Troubadours und so. Es ist, da geht es um das Dienen der Weiblichkeit, wo die große Göttin eben eine Göttin ist, eine weibliche. Und so auch dann vielleicht diese, diese Fürstin Sarah oder wie auch immer, Fürst ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber dass sie sozusagen eben sehr wohl auch eine Dienerin von Maria war, im Sinne eine Dienerin der alten Göttin, die letzten Endes das Land selbst ist und die Fruchtbarkeit des Landes ist.
Ja, die Legende sagt ja auch, dass die drei Marien da an diesem Ort eine christliche Gemeinde gegründet haben und dass Sarah sie ernährt hat. Und zwar hat Sarah das gemacht, indem Sarah betteln gegangen ist. Also sie ist deshalb auch Schutzheilige der Bettler. Und das hat dann wieder auch teilweise, natürlich gibt es auch in der Zigeunerkultur auch, es gibt ja noch heute Bettelbanden und solche Phänomene. Ich meine das jetzt auch überhaupt gar nicht wertend oder negativ, aber es gibt dieses Phänomen und damit steht auch Sarah in Zusammenhang. Aber jetzt muss man auch schauen, was ist das Betteln? Wie aus unserer westlichen, zivilisierten Sicht, dann guckt man immer so herab auf den Bettler. Der Bettler ist ja praktisch so fast schon der Arbeitsscheue, so überspitzt gesagt. Aber betteln, Mönche betteln in allen Kulturen. Betteln ist auch etwas Spirituelles. Ja, denn derjenige, der bettelt, ist nicht zwangsläufig derjenige, der zu faul ist zum Arbeiten, sondern es ist auch der einen spirituellen Weg geht. Also alle Yogis, Sadhus in Indien betteln. Es gibt die Bettelmönchsorden im Christentum. Ja, der Bettler ist auch der sich selbst der Welt hingibt, sich der Welt übergibt und sich dann von der Welt nähren lässt. Das, was vielleicht auch, wenn man das so philosophisch deutet, mit dieser nomadischen Lebensweise irgendwie korrespondiert. Dieses in die Welt geworfen sein und so leben. Und in dem Sinne sehe ich hier dieses Betteln. Das ist natürlich, das ist eine Heilige. Das ist ein spirituelles Betteln und von Almosen leben. Das heißt ja auch von der Liebe der Umwelt leben. In Resonanz mit der Umwelt treten und Liebe empfangen, also die Almosen, die Gnadengaben.
Und auch überhaupt dem Almosenspender die Möglichkeit zu geben, diesen Akt, der auch für ihn ja ein heiliger Akt ist, zu vollziehen. So hat mir das mal jemand da in der arabischen Welt, ein Araber hat mir das mal so erklärt. Der Bettler, der ist ja essentiell wichtig, weil es ist im Koran oder für die Moslems eine der wichtigen Aufträge, die in die Religion gebiert, ist Almosen spenden.
Das eine der fünf Säulen des Islam.
Ja, so ist es. Also das ist nicht nur sei ein guter Mensch und so. Klar, nein, es ist wirklich genau das eine der Säulen des Islam. Das musst du machen, um sozusagen zum wahren Glauben zu kommen. Wenn es jetzt so ist wie bei uns, und da sind wir wieder eben der moderne Staat, der hat alles schön organisiert und ordnet und bei uns Betteln verboten, weil wir haben ja Sozialhilfe. Dann nimmst du sozusagen uns auch oder dem reichen Mann nimmst du sozusagen auch die Möglichkeit zu sagen, ey, boah, ich gebe jetzt meinem Nächsten etwas, weißt du? Und was heißt reichen Mann? Das betrifft jeden. Also es reicht ja schon vielleicht das Geschenk, wenn du jemanden einen Apfel schenkst, der keinen hat und Hunger hat. Das ist auch schon, das ist ein Akt, der dir als Gebender auch was ermöglicht. Ja? Und finde ich gut, wie du das hier aufzeigst, dass eben Betteln auch da eben nicht so, wie das die modernen Menschen sehen. Da geht es nur um Armut. Ja, heute ist das im Vordergrund. Heute ist es schwer, da jetzt irgendwo diesen rituellen Aspekt auch zu sehen. Aber in der Tat, wir reden ja hier über diese Kultur. Und das hat auch dieses Entsagen einfach. Der Mönch, der halt einfach entsagt und sagt, ich lebe von dem, was mir die Welt schenkt. Und das ist auch schon etwas, was Jesus ja auch schon gelehrt hat letztens. Und er hat auch diesen Lifestyle geprägt.
Ja, und diese Art des Bettelns hat auch was überhaupt nichts Würdeloses. Und das will ich damit auch sagen. Ich meine, wir haben heute im Modernen auch das Phänomen, du hast eine tolle Idee, jetzt wie die drei Marien, die ihre Gemeinde gründen. Ja, du machst so ganz modern Crowdfunding. Richtest du auf so einer Website eine Crowdfunding-Plattform ein und alle, die es toll finden, spenden dir was. Letzten Endes auch sowas ist in dem Sinne betteln.
Das heißt, wir sollten unten so unser Konto hier so durchlaufen lassen, das ist Support.
Das müssen wir an dieser Stelle machen. Ja. Wahrscheinlich, ich werde es jetzt unten einblenden in der Nachbearbeitung. Hier ist jetzt praktisch auch unser Topf. Ja, aber auch natürlich, selbst wir in dem Sinne finanzieren uns ja auch durch Spenden von den Zuschauern, die unser Projekt hier unterstützen, unsere Arbeit. Wenn man das so will, könnte man ja auch sagen, es ist ja auch wie Betteln. Also, was ich damit sagen will, Betteln ist nicht gleich Betteln. Und sicherlich bei der schwarzen Sarah, hier geht es wirklich um was Spirituelles. Auch zu sagen, wir finanzieren unsere Gemeinde, die dort gegründet wird, diese christliche Gemeinde, nicht wie ein Kloster. Denn Klöster, die auch später erst entstanden, die betreiben Wirtschaft. Die ernähren sich selbst, die sind autark. Das ist ja das Besondere am Kloster. Aber die hier, diese Urgemeinden, nein, die werden sozial von dem ernährt, von dem, was um sie herum ist. Treten in so eine Wechselwirkung. Ja, mehr wie Sammler. Also es ist mehr der Jäger und Sammler, der im Wald sammelt, sage ich mal bildlich gesprochen, als der Landwirt, der selber das Land bestellt. Und es ist insofern ja auch ein sich nicht durch profane Arbeit ernähren, gibt einem den Raum dann auch ja für die spirituelle Arbeit. Und insofern finde ich einfach die Heilige der Bettler unheimlich interessant. Da steckt viel drin, viel mehr, als man so denken könnte. Und wenn wir jetzt weiterschauen, dann
und auch wird, das dann, ganz kurz noch, ja. auch weil wir schreiten schon wieder Zeit voran, hey, das ist so ein heißes Thema, Charles, wow, das ist so faszinierend. Aber ich meine, in dieser Zeit, wo ich so selber das so gelebt habe, ich habe jetzt nicht direkt gebettelt, aber ich habe auch ganz viel so Sachen eben gemacht, Straßenmusik und einen Hut hin und habe letzten Endes tatsächlich auch, also nicht betteln in diesem entwürdigenden Sinne, ich kusch vor dir, sondern in diesem spirituellen Sinne, hey, ich entsage jetzt einfach, aber ich öffne mein Herz, ich öffne meine Energie, ich bin der ich bin, ich strahle aus, boah, in der Zeit hatte ich auch so unfassbar viel Energie, meine Frau, ey, krass, wir sind auch rumgelaufen, weißt du, wie Gypsies, mit Glöckchen aus Rajasthan und bunten Stoffen und so weiter und halt ständig Musik und das hat auch erstaunliche Türen aufgemacht und eine Geschichte, aber die erzähle ich jetzt nicht ganz, weil es auch eine lange Geschichte, aber das in diesen Reisen habe ich dann sogar echt wirklich sehr, sehr, sehr reiche, mächtige Menschen kennengelernt. Es ist unglaublich, welche Energien dort aufgehen, wenn du eben wirklich, ja, wie du es gesagt hast, so dieses spirituelle Betteln, so im Sinne eines Mönchs, ich lasse einfach los, ich vertraue jetzt, ja, also in den Religiösen, ich vertraue auf Gott, aber oder du vertraust auf dich selbst, vertraust auf den Spirit, vertraust auf Sarah Kali. Aber es geht um diesen Akt und das funktioniert tatsächlich heute immer noch, weißt du, und das ist was ganz, ganz Besonderes. Und es ist nicht irgendwas Entwürdigendes, oh, also ich muss jetzt betteln. Das sind dann oft so Ego-Probleme, die da vielleicht dem vielen Leuten im Weg stehen, aber es gibt, weißt du, es gibt das entwürdigende Betteln oder es gibt wirklich wer zum Godchild oder so.
Ja, absolut, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber im Anbetracht der vorangeschrittenen Zeit möchte ich unbedingt hierauf eingehen, weil das habe ich so zusammengebastelt und man sieht jetzt unten eine alte Schwarz-Weiß-Aufnahme und das ist diese Sarah-Prozession, die dann darin mündet, dass in so einem kleinen Boot wird die Statue ins Meer gefahren und dann mit dem Meer in Kontakt gebracht. Und oben sehen wir aus Indien, da gibt es diese Prozession, hier ist es die Göttin Durga. Dort werden auch solche Muttergöttinnen, also Durga entspricht auch, die hat dann im Indischen haben die ganzen Götter und Göttinnen ganz viele Entsprechungen, die entspricht auch der Kali. Das geht so ineinander über. Und da wird genau dasselbe gemacht, selbst das Boot sieht ähnlich aus. Also das ist so interessant, es gibt diesen christlichen heiligen Kult, der von den Zigeunern in Südfrankreich praktiziert wird, der ganz klar korrespondiert mit indischen Kulten. Und also da geht doch jedem Ethnologen und Kulturforscher und Interessierten irgendwie das Herz auf, wenn man diese Parallelen so mal sehen kann. Na, hier haben wir dann auch noch mal ein Bild der indischen Göttin. Es sieht natürlich anders aus jetzt als so eine katholische Heiligenfigur, aber ich persönlich finde es jetzt nicht so verschieden, dass man diese geschnitzten Götterfiguren hat, die reich ausstaffiert und dann solche Prozessionen feiert. Und ich denke auch im Mittelalter waren auch im christlichen Raum in Europa alle Heiligenfeste irgendwie ähnlich und Karnevalsumzüge und all diese Sachen, die gehören da irgendwie so mit rein. Ja, das ist jetzt die Kali, die praktisch, die schwarze Kali, es gibt auch eine weiße Kali, es gibt verschiedene Kalis, also Kali ist auch einfach so eine ganz kraftvolle Göttin. Ich selber habe in Nepal ein Kali-Heiligtum besucht und das gehört mit zu den tiefgreifendsten spirituellen Erfahrungen meines Lebens, dass ich dort war, wie auf einer Pilgerreise, wenn man so will. Also da habe ich allerhöchsten Respekt vor und viel Liebe für und finde es einfach auch total schön, dass sozusagen ein Stück Kali in Form der schwarzen Sarah in Europa existiert, dass wir sowas haben und dass diese Verbindung besteht.
Und ich sage wirklich aus tiefster Überzeugung, Sarah und Kali ist nicht nur das Gleiche, es ist dasselbe. Es, das, Das ist eins. Das ist kein Unterschied. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede. Es gibt auch in unserer Kultur kunsthistorische Unterschiede. Dinge werden heute anders gemalt als früher. Aber hey, wir reden ja von demselben. Kali und Sarah ist eins.
Und hier sieht man jetzt auch zum Beispiel von der Kali so eine modernere westliche Darstellung, die so ein bisschen comichaft ist, so reißerisch ist. Und irgendwie so.
Aber westlich würde ich das nicht nennen. Solche Darstellungen siehst du eins zu eins in Indien. Modern halt, deshalb sind die einfachen Leute, weißt du, solche Bilder kannst du an jedem Markt kaufen und hängst sie
dir. In Indien gibt es viele diese farbigen Bilder. Ich bin der Meinung, vielleicht erzähle ich aber auch Quatsch, ich meine, dass das ein Engländer gemalt hat oder ein Amerikaner, aber das kann ich auch nochmal recherchieren. Deshalb sagte ich westlich. Aber du hast natürlich recht, es gibt so bunte Bilder auch dort und Kali soll auch in ihren Darstellungen erschrecken. Aber die. Was halt interessant ist hier, man sieht, Kali steht auf jemanden und sie steht auf dem schlafenden Shiva. Also da will ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, aber in der Legende schläft irgendwann Shiva und man darf nicht vergessen, er ist der kosmische Tänzer und dann steht Kali auf ihm, die ja eigentlich auch seine Gemahlin ist und regiert dann. Und Shiva hat halt auch als Attribut, ja, sieht man die Kobra, diese Schlange. Und die Kobra taucht ja auch dann wieder in Rajasthan bei den Zigeunern auf, die dort, also wenn man diese Volksgruppen auch als Zigeuner bezeichnen möchte, die sogenannten Kobra-Gypsies. Also es gibt diese ganzen Bezüge, diese ganzen Dinge hängen thematisch miteinander zusammen. Mehr wollte ich jetzt eigentlich gar nicht aufzeigen, weil wenn wir jetzt auf Shiva und Kali im Detail eingehen, dann muss man eine eigene Sendung zu machen. Aber eine eigene Sendereihe, genau. Aber es hat halt eben also auch mit diesem Zigeunerthema zu tun. Es hängt damit drin. Und das ist jetzt das letzte Bild, was wir heute zeigen. Vielleicht kannst du, Frank, erklären, was sehen wir hier? Weil du hast dazu schon mal eine ganz eigene Sendung gemacht.
Ja, das ist die Schwarze Madonna hier in Polen. Den Ort, ich vergesse mal, Częstochowa oder so ähnlich heißt das. Das ist eine Nationalikone, könnte man schon fast sagen, für die Polen. Und ja, Schwarze Madonna dort, auch mega wichtige Reliquie für Polen, für den Marienglauben in Polen, für den Katholizismus. Und auch, ey, das Thema Schwarze Madonnen, ja, da gibt es ganz viel. Jede von diesen Schwarzen Madonnen, da ranken sich auch Legenden rum. Hier zum Beispiel eine, du siehst da so im Gesicht auf ihrer rechten Wange, da sind da diese drei Schmisse sozusagen, ja. Und das geht zurück, da wurde irgendwie dieses Kloster überfallen von irgendwelchen Reiterhorden, die so aus dem Ungarischen gekommen sind. Und es gab immer wieder da diesen Stress und die haben eben, die waren keine Christen und die haben das Christentum auch verachtet. Und da geht so die Geschichte so, dass die diese Madonna so zu Boden geknallt haben. Und dann hat der Typ mit seinem Säbel, hat er angefangen auf dieses Bild, wollte das Bild zerhacken. Und er macht den ersten Schlag, er macht den zweiten Schlag und beim dritten Schlag, wir sehen da drei Schmisse, beim dritten Schlag ist er tot umgefallen. Ne? Um diese Schwarze Madonnen gibt es so viele Geschichten, auch bei dieser hier. Das ist ein Stück Holz, auf dem das gemalt ist. Und angeblich ist es der Küchentisch gewesen von so ein Szenario um Jesus. War es der Küchentisch von Maria oder einer von den Aposteln oder sowas? Ganz viele gehen zurück auf den einen Apostel, also ey, das Thema Schwarze Madonnen, mega groß. Aber am spannendsten finde ich tatsächlich eben die Verbindung, die du hier jetzt aufgezeigt hast, die Verbindung zu Kali, die Verbindung zu der Zigeunerkultur. Und wir haben auch das schon so leicht angedeutet, da gibt es jetzt wieder Links von der Zigeunerkultur und von den Schwarzen Madonnen hin zu dem, würde ich jetzt schon fast sagen, Zentrum abendländischer Mystik und Esoterik, die Legende vom Gral. Das hängt dort alles miteinander zusammen. Ne?
Ja, vor allem wichtig ist hierbei Südfrankreich. Also die Schwarzen Madonnen, die haben natürlich auch mit den Tempelrittern zu tun. Und die Tempelritter hatten unter anderem auch in Südfrankreich ihr Zentrum. Dort haben die Katharer ihr Zentrum. Dort sind die ersten kabbalistischen Texte entstanden. Nicht in Spanien, wie man oft sagt. Das war zwar auch dann das Hauptzentrum der Kabbala, aber die allerersten Texte, ich glaube, es ist das Buch Bahir, wenn ich mich nicht irre, entstand in Südfrankreich. Südfrankreich ist urkeltischer Raum. Südfrankreich ist eine Region, die für diese mittelalterliche Kultur und dann allem, was daraus folgt, so entscheidend ist. Und es ist sehr interessant und beachtlich, dass ausgerechnet dort diese schwarze Sarah verehrt wird und auch die Zigeuner ausgerechnet dort ihr wichtigstes Heiligtum haben. Gerade in dieser Region. Ja, und dort mischt sich auch viel Keltisches. Ja, und dann aber auch mit der Mittelmeerregion, denn von Südfrankreich bist du schnell im Mittelmeer und da gab es die Seefahrtsverbindung. Und das mutmaße ich jetzt, das sind wirklich einfach nur so Gedanken und Theorien, aber warum sollen auch dort nicht übers Mittelmeer irgendwelche Beziehungen zu Ägypten bestanden haben? Ja, wenn man jetzt die Sarah als Ägypterin, die Zigeuner, die auch als Ägypter bezeichnet wurden, irgendwie das alles so in Zusammenhang stellt, ist das wirklich so abwegig? Wissen wir denn so genau, was in diesen frühen Jahrhunderten im Detail bestand? Ja, das ist
abwegig. Ich meine, wir wissen auf jeden Fall, Charles, dass in der Antike Spanien war doch eine der großen Zinnlagerstätten. Und wenn du in Spanien bist, bist du im Mittelmeer, dann bist du auch schnell in Frankreich. Da waren Ägypter auf jeden Fall unterwegs. Wir wissen, dass Marsilia, das ist eine griechische Stadtgründung. Also ich meine, klar, hey, der Mittelmeerraum war immer, wenn wir jetzt dann irgendwann so mal noch den Gedanken reinbringen, den uns ein Dominic Görlitz lehrt, weißt du, so der Experimentalarchäologe, der auch so Seefahrt macht. Ey, das Mittelmeer, das war schon immer ein Handelsraum, schon ganz, ganz, ganz lange, in der Tat.
Ja, ja, und ich glaube, wir sind jetzt auch einfach thematisch gut an ein Ende für die erste Episode über das Zigeunerthema gelangt. Und es wird in der nächsten Episode wird's genauso spannend weitergehen. Wir haben echt noch ganz viel Material, das super beachtenswert ist. Wir werden sehr auf die Musikkultur und Tanzkultur der Zigeuner eingehen und einfach mal schauen, was steckt da so hinter und drin. Und ja, wie gesagt,
und ich schulde euch ja noch eine Story, so die, weil das möchte ich echt gerne mit euch teilen, weil da so viel von dem, was es hier geht. Oh, es ist so großartig, ich das auf selbst erleben durfte. Und gerade diese Connections, Sarah, Kali, ey, boah, also.
Genau. Ja, Buchtipps wird es wieder auf meinem Kanal in einer kleinen Extrasendung geben. Wer von euch die Arbeit von mir und Frank unterstützen möchte, unten in der Videobeschreibung findet ihr so PayPal-Links. Und ansonsten freuen wir uns riesig darüber, euch sowohl auf meinem als auch auf Franks Kanal wieder als Zuschauer mit der nächsten Episode der politischen Anomalien, also Zigeunerthema Teil 2, begrüßen zu dürfen. In dem Sinne sag ich mal tschüss und bis ganz, ganz bald.
Bis nächstes Mal, ja.
Ja.
Das war noch lange nicht alles.
Alles klar, ciao.